10 mit dem einen Vers 28 ein wenig beschäftigen. Johannes 10, Vers 28. Da sagt der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der hier im Fleisch auf dieser Erde war. Und ich, sagt er, gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Weil dort in diesem Abschnitt vorher und im Zusammenhang von seinen Schafen geredet ist, fassen wir dieses prägnante Wort zusammen und sagen, meine Schafe gehen nicht verloren. Und wir sagen, welch ein klares und deutliches Wort aus dem Munde des Herrn Jesus, aus dem Munde des Herrn selbst. Meine Schafe gehen nicht verloren. Wenn also der Herr, der über all die Dinge steht, sagt, nicht, wer wagt diesem nicht ein Wenn und Aber beizufügen oder anzuhängen? Manchen Gläubigen scheint es, wie sie auch sagen, eine gefährliche Sprache zu sein und diese Menschlein fürchten, im Gegensatz zu unserem Herrn, dass damit der Sorglosigkeit und dem unheiligen Wandel etwa Vorschub geleistet wird und dann, um ein Gegengewicht zu finden, greifen sie nach Stellen der Heiligen Schrift, wie in Johannes 15, 6, oder Galater 5, 4, oder Hebräer 6, Vers 4 bis 7, und so weiter. Um zu betonen, dass ewiges Leben eben doch verloren gehen kann. Und zwar, wie sie sagen, wenn wir nicht wachsam und treu sind. Am richtigen Platze, an der richtigen Stelle sind Wachsamkeit und sind Treue außerordentlich wichtige Dinge. Aber sie mit dem ewigen Leben zu verwechseln oder zu verbinden, was übrigens das Wort Gottes gar nicht tut, oder dasselbe davon abhängig zu machen, bedeutet letztlich das ewige Leben in Frage stellen und die Gnade Gottes auf Kosten eigener Kraft auszuwechseln. Weil Wachsamkeit und weil Treue ja Werk sind, wäre unsere Rettung eben nicht mehr aus Gnaden, denn Gnade ist kein Werk unsererseits. Das aber ist nach der Schrift in Verbindung mit Rettung ein anderes Evangelium. Wir müssen das so deutlich sagen. Wer solches verkündigt, sagt der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 8 und 9 ist verflucht. Aber zu wissen, dass man ein Schäflein Jesu ist, ist zunächst eine ganz persönliche Sache. Da haben andere gar nicht drin rumzurühren, weil das Sache unseres Herrn ist, mit jedem Einzelnen, der ihm gehört. Als Schäflein Jesu muss ich persönlich aber die Kennzeichen haben. Die Kennzeichen eines Schäfleins haben und solche Kennzeichen auch tragen. Wir lesen das in Vers 26 und 27. Darüber hinaus auch den Heiligen Geist besitzen und das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, ein Kind Gottes zu sein, nach Römer 8, Vers 9 und Vers 16. Dieses Zeugnis des Heiligen Geistes empfange ich allein auf dem Wege des Glaubens, nicht außerhalb des Glaubensweges. Und der Nachfolge, nicht einer Kirche, Freikirche oder Gemeinschaft, sondern der Nachfolge hinter den alleinigen Hirten. Sein Name ist Jesus. Aber keineswegs auf den Wegen der Untreue und des Unglaubens. In Bezug auf andere erkennen wir, die wir selbst Schäflein Jesu sind. Das sind Wiedergeborene, die von Neuem geboren sind. Die sind oft sehr schwach. Manchmal sind sie auch ganz glaubensschwach. Körperlich hinfällig. Manchmal sind sie sogar geisteskrank. Das sind Schäflein Jesu. Paulus geht auf dieses Problem ein und sagt, wenig edle, sagt er im Korintherbrief. Wenig Edles dieser Welt. In Bezug andere Schäflein zu erkennen, vermögen wir solches nur an den Kennzeichen der anderen. Nur an den gegebenen Kennzeichen der anderen erkennen wir die Schäflein Jesu. Und wir haben kein Recht, jemand als Schäflein Jesu zu bezeichnen, der diese Kennzeichen überhaupt nicht trägt. Sind wir ja vorsichtig. Die Heilige Schrift sagt, der Herr kennt, wie sein sind. Das heißt, der Herr kennt sie ohne die äußeren Kennzeichen. Warum? Weil er sie dem Herzen nachkennt. Das ist die Beziehung Jesu zu seinen Schäflein. Aber wir, jetzt kommen wir dran, erkennen sie an was? Der Apostel Paulus sagt, am Abstehen von der Ungerechtigkeit nach 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Das sind Kennzeichen. Am Abstehen und nicht mitmachen an den Dingen der Ungerechtigkeit. Der gute Hirte kennt sie also dem Herzen nach. Aber an den Früchten sollen wir sie erkennen. Wie vermessen wäre das? Würden wir versucht sein, in die Herzen der Gläubigen einzudringen, hat uns Gott nicht gesagt. Er hat uns die wahren und sicheren Kennzeichen geschenkt, sie zu erkennen an den Früchten. Es mag jemand auch den Namen des Herrn Jesus bekennen. Wenn er aber in der Ungerechtigkeit verharrt, so haben wir, die Schäflein Jesu, wiederum kein Recht, von ihm als einem Schäflein Jesu zu reden, das nicht verloren gehe. Wir wollen uns das gut merken. Wir Menschen aufgrund unserer Unvollkommenheit können niemanden ins Herz schauen. Das hat Gott uns auch gar nicht gesagt. Weil unsere eigenen Herzen den Dingen der Sünde gegenüber selbst dunkelmatt sind. Aber an den Früchten, nicht an den Herzen der anderen, soll erkannt werden. Zu diesen Früchten zählt auch die Treue. Die Treue sowohl zum Herrn, wie auch zu seinem Wort, als auch zur Gemeinde. Und es ist einfach notwendig, wenn wir wissen wollen, was Treue ist, dass wir solches an unserem Herrn erkennen, wie er gewandelt hat. Also zu wandeln. Leuten einfach die Errettung und Seligkeit zuzusprechen, obgleich ihre Früchte faul oder gar nicht existent sind, nur weil sie einen menschlichen Titel einhertragen, der genauso faul ist wie ihre Frucht selbst, ist nicht allein traurig, sondern in den Augen des Herrn auch böse, dass der Herr dieses Böse an uns nicht sehen möchte. Wir gebärden uns damit, als ob wir in das Geheimbuch Gottes Einblick getan hätten. Eine solche Sprache steht uns nicht zu. Obgleich der Grundsatz immer bleibt, seine Schafe, das sind die, die Jesus kennt, gehen nicht verloren. Auch wenn sie in Sünde fallen. Für uns selbst, wie auch für jeden Einzelnen, sind die Kennzeichen des Schafes, dass es an ihm, an Jesum glaubt. Vers 26. Dass es ihm, dem Herrn, gehört. Und Vers 27. Ihm, Jesus folgt. Das sind die sicheren Kennzeichen. Die sind todsicher. Die sind maßgebend, entscheidend. Vom Schäflein Jesu, dem Gläubigen, wiederum sagt die Schrift, dass er auserwählt sei vor Grundlegung der Welt. Epheser 1,4. Und mit Christus lebendig gemacht, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 5. Entweder ich glaube seinem Wort, oder ich verleugne sein Wort. Wenn wir Wortverleugner sind, sind wir Gottesleugner. Zwischen einem gläubigen Wortverleugner und einem Atheisten ist kein Unterschied. Ein solcher ist, wie die Schrift sagt, nicht wie Menschen sagen, aus unverweslichem Samen, aus Gott geboren. Ich glaube, es geht noch weiter. Er ist aus Gott. Er ist aus Gott. Das steckt in dem Schäflein Jesu. Das Das ist also keine Überhebung. Ich sage nur das, was Gottes Wort ist. In den Schäflein Jesu steckt Gott drin. In dieser neuen Schöpfung. Bitte verwechsel die alte Schöpfung nicht mit der neuen. Ich rede von der neuen Schöpfung. Denn ein Schäflein Jesu hat neue Geburt. Hat eine neue Natur. Und fernerhin sagt Gottes Wort, und sein Same bleibt in ihm. Der wird rausgerückt. Nein, der bleibt in ihm, sagt Gottes Wort. Welcher Same? Gott bleibt in ihm. Der Same Gottes ist Gott. Ich darf dir hier auch im menschlichen Sektor sagen, deine Kinder stammen von dir ab. Niemals vom Nachbarn drei Straßen weiter. Sonst sind es nicht deine Kinder. Du würdest dir das wohl nicht gefallen lassen, sie als deine Kinder anzusehen, wenn sie gar nicht dein sind. Meinst du, dass Gott sich solches bieten lässt? Wie frech sind Gläubige, die Gott solches zu unterschieben waren. Ich darf ganz kurz vier Bibelstellen bekannt geben, um der Lehre des Wortes durch Schriftstellen Nachdruck zu verleihen. 1. Petrus 1, 23. 1. Johannes 5, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 30. Und 1. Johannes 3, Vers 9. Ein solches Schäflein, ein solches Gotteskind, er ist mit dem Heiligen Geiste versiegelt. Beachten wir bitte, er ist nicht bei den Neuapostolen versiegelt, sondern mit Heiligem Geiste. Das ist ein Unterschied. Hier heißt es, bis er abfällt. Nein, eine Versiegelung ist nicht abfallbar. Bis die Versiegelung, bis auf den Tag der Erlösung. Also gibt es gar keinen Abfall, nein. Weil die Versiegelung bis zum Tage der Erlösung reicht. Wir hatten das gemacht, Gott. Warum denn das? Weil wir sonst abfallen hätten können. Ist die neue Schöpfung versiegelt. Die alte war nicht versiegelt. Deshalb war sie auch anfechtbar. Anfechtbar im Garten Eden. Der Tod wurde uns. Die neue ist versiegelt. Durch wem? Durch den Heiligen Geist. Wie lange denn, bis wir die Erlösung des Leibes haben? In der Zwischenzeit sind wir anfechtbar, aber nicht von der Sünde. Die neue Schöpfung kann nicht sündigen. Sie kann nicht sündigen, sagt Gottes Wort. In 1. Johannes 3, Vers 9. Warum sagst du doch? Unter einer solchen Fülle von Schriftstellen können wir sagen, wie hell ist das Wort, wenn wir im Glauben darauf stehen. Meine Schafe gehen nicht verloren. Ewiglich. Er, Jesus, selbst ist das Leben dieser Schäflein. Er ist das Leben dieser Gläubigen. Nicht aller Gläubigen, sondern dieser Gläubigen. Die Schäflein Jesu sind. Und dieses Leben, von dem Gottes Wort redet, die Schrift sagt, ist in dem Sohn. Hast schon mitbekommen, dass der Mohammed kein Sohn war? Vielleicht ein Sohn des Verderbens, aber nicht der Sohn Gottes. Leben ist allein in dem Sohne, nach dem Willen des himmlischen Gottes und Vaters. Deshalb hören wir auf, mit wirrem Gerede zu sagen, die suchen doch alle Gott. Allah ist der Arabergott im Vergleich zu dem, den wir haben, der ewige Gott. Wir haben keinen Arabergott und auch keinen Ariergott, Tor, sondern wir haben den ewigen Gott, der nicht gebunden ist an Zeit. Ich durfte mich hier dieser Tage mit unserem Bruder aus Kassel unterhalten. Er sagte ein prägnantes Wort. Ich verstand es sofort. Er sagt zu den Türken das Evangelium und sagt, Mohammed kann uns nicht retten. Ja, wieso nicht? Mohammed hat ein Grab. Verstehen wir? Mohammed hat ein Grab, das ist jetzt noch da, der liegt der Erde. Er kann uns nicht retten. Wisst ihr jetzt, was das bedeutet, was Jesus für uns ist? Er ist nicht im Grab, er ist auferstanden. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Kein Grab mehr. Oh, keine Grabesverehrung Jesu! Er ist auferstanden. Wir verehren ihn in unseren Herzen. Das ist Musik, das kann ich euch sagen. So unmöglich kann ein Schäflein Jesu verloren gehen. So sicher wie Jesus auferstanden. So unmöglich kann ein Schäflein Jesu verloren gehen, so sicher wie Gott nicht durch jemand vom Thron runtergestürzt werden kann. Das hat mal einer versucht. Der wollte sich 9,60 Meter über ihn erheben. Die Bibel sagt, wo er hingefallen ist, in die tiefste Grube. Und dann sagen geistlich Ungläubige, ja, aber wenn jemand freiwillig wieder nicht gezeugt sein will durch neues Leben, dann will er es ja freiwillig. Das würde bedeuten, dass der Herr Jesus freiwillig vom Thron runtergestürzt wird. Das ist unmöglich. Unmöglich. Hören wir doch auf mit solchen Labarien, die nichts anderes als Machwerk der Finsternis sind. Satans Mächte stehen dahinter und schüren mit Feuer haben. Aber seine Schafe gehen keineswegs darum nicht verloren, weil sie seine Stimme hören. Seine Stimme hören viele. Wir haben ein ganzes christliches Abendland um uns, welches die Stimme des guten Hirten gehört hat. Das ist kein Privileg. Das wird nämlich oft gesagt. Wer mehr das Evangelium gehört, das verpflichtet. Das Hören des Evangeliums verpflichtet. Freund, wenn du noch nicht errettet bist, dann hast du heute das Evangelium gehört, indem ich dir sage, du bist verloren von Natur aus. Du brauchst eine völlige Veränderung hin zu Jesus. Der Jesus ist bereit. Weil du verloren bist, will er in dein Herz einziehen. Aber du musst wollen. Du musst kommen und Ja sagen. Weil der Herr Jesus niemand zwingt. Sonst würden die Verlorenen in der Ewigkeit sagen, ja, die anderen hat er gezwungen und mich nicht. Nein, der Herr Jesus nimmt nur solche an, die freiwillig kommen. Freund, komm doch freiwillig. Dann bist du solch ein Schäflein, dem Herr Jesus entgegengegangen ist. Es zu suchen und zu finden. Gehört haben es viele. Die Stimme des guten Herrn. Der Grund ist, weil er, Jesus, seinen Schäflein ewiges Leben gibt. Deshalb gehen wir nicht verloren, weil wir ewiges Leben von ihm empfangen haben. Du, wenn du noch kein ewiges Leben hast, bist du ganz jämmerlich dran. Du musst das wissen. Damit du nicht sagen kannst, ich war da drin und die haben mir es auch nicht genau gesagt. Du, ich möchte nicht, dass du hier unwissend wieder rausgehst, weil ich so eine Schuld an dir habe. Ich will keine Schuld an deinem ewigen Verderben haben. Aus Liebe zu dir lässt Jesus uns das Evangelium gegeben sein. Aus Liebe zu unserem Herrn und zu dir sagen wir das Evangelium weiter und verhalten es nicht in der Hosentasche. Darum gehen wir nicht verloren, weil Jesus uns das ewige Leben gegeben hat, das bei dem Vater war. Wer an den Sohn Gottes glaubt, sagt die Schrift, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Johannes 5, Vers 24. Die Frage ist doch nur, ob du es glauben willst. Sag mir ja nicht, du kannst das nicht glauben. Du musst es nur mal wollen. Was denkst du, wie schnell du bei Jesus bist und hast ewiges Leben, wenn du es nur willst? Oh, lass es doch das Wollen deines Herzens sein. Oder willst du, Freund, zu sagen wagen? Unter Umständen doch. Dass jemand doch ins ewige Verdammnisgebiet kommt, der das Leben hat? Willst du das etwa sagen? Wenn der Herr Jesus sagt, nicht. So viele ihn annahmen oder aufnehmen, denen gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden. Aber nur solchen, die es wollen. Hast du gut verstanden heute? Ich freue mich. Jetzt folgt dann auch nur noch der Schritt des Gehorsams. Aber wer wärst du, der du entgegen dem Worte Gottes, der Aussage der Schrift behauptest, dass es doch ein Herausrauben aus seiner Hand gebe, wo die Schrift sagt, nicht. Obgleich der lebendige Schöpfer Gott nicht sagt. Meinst du vielleicht, dass dein Widerspruch Glauben sei? Nein. Es ist Unglauben in bösester Form und dient der Verunehrung Gottes, weil es Lüge des Feindes. Es ist aber zugleich, soweit es von Kindern Gottes vertreten wird, dummfreches Auftreten wider den Höchsten. Und weil du die Lehre nicht kennst, versuchst du dafür Schriftstellen aus der Bibel heranzuziehen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden müssen, um Gewicht gegen Gott zu erhalten. Das ist der Erfolg. Man geht mit der Bibel gegen Gott vor. Du benutzt also sein Wort, um damit gegen den Herrn anzugehen. Darum wollen wir heute einige wenige Bibelstellen ganz kurz aufnehmen, um zu beweisen, dass diese christlichen Philosophen die Lehre der Heiligen Schrift eben nicht kennen. Wir wollen einige wenige Bibelstellen nehmen, und zwar die erste ist in 2. Petrus 2, die man bringt, dass Kinder Gottes verloren gehen könnten. 2. Petrus 2, Vers 20 bis 22. Ich darf es kurz lesen. Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber wiederum in diese verwickelt überwältigt werden, so ist ihr Letzteres ärger geworden als das Erste, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als, nachdem sie erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ich mache darauf aufmerksam, dass damals in der Zeit der Urgemeinden, gleich wie heute, schon solche waren, die nicht wiedergeboren neues Leben hatten und sich dennoch in der Urgemeinde der Hebräer bewegten. Bei diesen Leuten, die hier in diesem Absatz beschrieben sind, handelt es sich nicht um Kinder Gottes, sondern um solche, wie die Schrift sagt, die aufgrund des Glaubens, und gläubig sind sie ja alle, die Bibel geht ja so weit, dass auch die Teufel gläubig sind, sagt die Bibel im Jakobusbrief, die aufgrund des Glaubens zunächst den Weg der Gerechtigkeit erkannt hatten, das war das Gebot, das war das Gesetz, das hatten sie erkannt. Aber den Weg der Gerechtigkeit zu erkennen, Freund, jetzt ehrlich, errettet ihr mich. Dass ich heute das Evangelium gehört habe, das errettet dich nicht. Wir müssen so deutlich sagen. Sie waren nicht wiedergeboren. In Vers 19 werden sie bezeichnet. Sondern waren nach Vers 19 Sklaven des Verderbens. Das ist ein Unterschied, ein Sklave des Verderbens zu sein und ein Kind Gottes, ein Schäflein Jesu zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Ein Schäflein Jesu kann niemals ein Sklave des Verderbens werden. Aber ein Sklave des Verderbens wird nach Annahme des Heils in Christus Jesus durch eine Wiedergeburt durchaus ein Schäflein Jesu werden können, wenn sie wollen. Das Heil in Christus reicht dafür aus. Zweitens. Was man uns immer wieder sagt, ist Galater 5. Vers 1 bis 4, sonderlich noch Vers 4. Ich darf lesen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Siehe, ich, Paulus, sage euch das, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber wiederum jeden Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet, ihr seid aus der Gnade gefallen. Sobald wir also diese Stelle im Zusammenhang lesen, und das müssen wir, wird völlig klar, dass die in Vers 4 erwähnte Gnade und dem damit verbundenen Herausfallen davon sich nicht auf den ewigen Tod bezieht, sondern, wie es hier in diesem Abschnitt heißt, wer wiederum sich unter ein Joch der Knechtschaft des Gesetzes stellt, fällt aus der Gnade in die in Vers 1 als Freiheit bezeichnet ist. Die Gnade der Freiheit. Sie gehen dieser Gnade verlustig, wer sich unter Gesetz stellt. Hat mit Abfallen von Kindern Gottes überhaupt nichts zu tun. Er möchte, bitte betet darum, dass der Herr uns klar macht, dass wir überhaupt lesen lernen, das Wort Gottes. Die nächste Stelle finden wir in Johannes 15. Sogar Schriftverkündiger straucheln an dieser Schriftstelle. umgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer die Lehre nicht kennt, wendet hier Kinder Gottes an. Das ganz Entscheidende bei der Betrachtung dieses Abschnitts, wir können jetzt die ganzen Verse nicht lesen, geht es nicht um das Abfallen der Kinder Gottes. Interessant ist, dass davon überhaupt nichts geschrieben steht. Hast du schon mal gelesen? Steht kein Wort davon geschrieben. Das wird also hineingemogelt, solch eine Exegese, und wenn ich schon anfange mit Lüge, dann hört es ja mit Lüge auf, das ist klar. Vielmehr aber um Frucht bringen, lies doch mal heute den Abschnitt zu Hause, heute Mittag. Nach dem Tischgebet, wenn du schön gegessen hast, liest du Johannes 15, das erste Stück. Es geht um Frucht bringen. Ewiges Leben und Frucht bringen sind zweierlei Dinge. Ewiges Leben erhalten wir durch Gnade. Ohne unser Mitwirken. Nach Epheser 2, Vers 8. Und Frucht steht wiederum mit dem Lohn in Verbindung. Frucht ist Lohn. Und nach Johannesbrief Kapitel, nach dem zweiten Johannesbrief Vers 8, kann man ja den Lohn wieder verlieren. Das heißt auch die Frucht. Das ist das Abschneiden. Nicht aber lehrt die Schrift, dass wir auch das ewige Leben wieder verlieren können. Würden wir unsere Errettung nach Johannes 5 haben, müssten wir uns alle von morgens bis abends so immens bemühen, in ihm und an ihm zu bleiben, damit wir nicht abfallen. Diese Bemühungen aber wären Werk. Dann würden wir heute durch Werksleistung gerettet. Und das ist Altes Testament. Das sind Lehren des Alten Testaments, die man hier in die Zeit des Neuen Testaments hineinzubinden versucht. Ganz klar, Weinstock ist mit Israel verbunden und niemals mit der Gemeinde. Zeig mir das mal. Ich gebe dir 25 Beweise, dass es mit Israel verbunden ist, und du kannst mir nicht einen Beweis geben, dieser deiner Sonderlehre. Dann kämen wir zur letzten. Das wäre die Hebräer 6 Stelle, Vers 4 und folgende. Aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen, weil in unserer Mitte schon sehr oft über diese Stelle gesprochen worden ist. Aber wir wollen etwas anderes. Wir bleiben mal im Hebräerbrief. Aber das, was wir finden, ist, dass in allen vier Stellen sind die Gläubigen einbezogen worden, die nicht wiedergeboren waren. Und das ist die Problematik, die mit diesen Schriftstellen verbunden ist. Genauso wie bei dem 10. Himmelreichsgleichnis in Matthäus 25, 5 Kluge und 5 Törichte. Da werden die Törichten auch mit einbezogen. Aber leider ist das heute in den allermeisten Gemeinden so üblich, dass man solche zu Gliedern der Gemeinde macht, die gar nicht Glieder am Leibe Christi sind. Wir wollen diesen Charakter einmal ganz kurz im Hebräerbrief beleuchten, um das Gesagte hier nun auch zu bestätigen. Hebräer, Kapitel 10. Da straucheln viele, auch unter den Kindern Gottes. Wenn wir nur an den Vers 27 denken, da fallen sie schon um. Aber wir wollen mal sehen, wie Gottes Wort die Sachen beurteilt, damit wir einen Blick bekommen für die Lehre. Denn die Lehre bewahrt uns vor Irrlehre. Merkt ihr diesen Satz? Nur die Lehre bewahrt uns vor der Irrlehre, nichts anderes. Nicht die Treue und der Wandel vor dem Abfallen der Gottesgesellschaft, sondern die Lehre des Wortes bewahrt uns vor der Irrlehre. Und jetzt wollen wir eine kleine Essenz geben, wie der Schreiber des Hebräerbriefs die Lehre des Wortes ernst und genau nimmt. In Vers 30 heißt es, der Herr wird sein Volk richten. Da sagt man, seht ihr, dass wir noch ins Gericht kommen. Brr, mir graut davor. Wer sind diese Leute als Kinder Gottes, die nicht in der Lehre Bescheid wissen? Das ist aber an Israel geredet und niemals zur Gemeinde. Denn das Gericht Israels ist vorausgesagt für die 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Unter anderem. Von der hier auch geredet ist. Der Herr wird sein Volk richten. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, da hatte der Herr Jesus das Werk der Erlösung längst getan. Und darin ist es die Lehre des Wortes, dass Jesus unser Gericht auf sich genommen, weshalb wir nun nicht mehr gerichtet werden. Johannes 5, Vers 24, wer an ihn glaubt. Natürlich, die nicht an ihn glauben, die kommen schon ins Gericht, das ist auch richtig. Die brauchen ja nur zu glauben. Aber wie vorsichtig der Verfasser des Wortes hier im Hebräerbrief ausdrückt, gegenüber verschiedenen Personen, die jeweils gemeint waren, solche, die errettet, die nicht errettet, solche, die gläubig, die ungläubig waren. Alles das berücksichtigt er. Und zwar, in Vers 22, da sagt der Schreiber, lasst uns. Nicht wahr? Vers 22, lasst uns. Dasselbe finden wir in Vers 23 und 24. Lasst uns. Du machst dir jetzt Gedanken, von wem er spricht. Und dann in Vers 25, da redet er von ihr. Und dann in Vers 26, da redet er nicht von ihr, sondern von wir. Das muss man wissen. Denn Vers 26 und Vers 27 enthalten ganz allgemeine Wahrheit. In Vers 28 spricht der Schreiber von jemand, von irgendjemand. Und dann in Vers 29 werden sie ihr deutlich unterschieden von dem der. Haben wir zwei Anredeformen. Die ihr von der werden hier wesenhaft unterschieden. Und der Vers 30 enthält